Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's.
Hier sind Jörg Thaddäus und Katharina Theule. Buongiorno, lieber Jörg.
Ja, es gab doch so eine 1Live-Comedy, die ich so geliebt habe. Die hat immer mit Buongiorno begonnen.
Ja.
Ich
weiß gar nicht, ach Gott, welche war denn das nochmal?
Das war mit Helena, glaube ich, im Dingsgrill.
Oh Gott. Was war das denn nochmal? Aber irgendein Grill war das.
Buongiorno.
Das war, als du noch moderiert und ich dir zugehört habe.
Und als Christian Lindner mit mir aufgewachsen ist, das hat er mir tatsächlich mal gesagt. Und da habe ich gesagt, oh bitte, im Ernst? Weil er legte mir beinahe, also mindestens mental, legte er mir eine Hand auf die Schulter und sagte, Herr Thaddäus, ich bin in Nordrhein-Westfalen mit Ihnen aufgewachsen im Rucksack bei 1Live. Und ich konnte das nicht bestreiten. Zudem muss ich sagen, da werde ich mich in die Nesseln setzen, aber ich mag Christian Lindner gut leiden, weil er mit mir aufgewachsen ist.
Natürlich. Interessant, was ihn so alles geprägt hat in seinem Leben. Naja, gut.
Ja, oder? Das stimmt. Stell dir bitte das mal vor, wenn er jetzt sagt, wir müssen die Schuldenbremse einhalten, das habe ich damals im Rucksack bei 1Live so gehört.
Bei Jörg Thaddäus. Jörg Thaddäus ist schuld.
Da wäre ich endlich Zeitgeschichte. Ja, das wäre toll. Also ich meine, habe ich natürlich damals nicht drüber geredet, aber wäre ja gut.
Ja, gut. So.
Katharina.
Jörg, pass mal auf, ich habe hier was.
Das können wir mehrfach hin und her sagen. Katharina, Jörg.
Nein, ja, also, doch.
Du hast ja was in der Hand gehalten.
Ich habe was in der Hand
gehalten. Für die Leute, die uns nur hören, du trägst einen höchst eleganten sandbraunen Rolli.
Das ist senfgelb, aber egal. Aber wenn du das als samtbraun bezeichnen möchtest.
Sandbraun,
Entschuldigung.
In meiner Auflösung hier bei Dings.de sieht es sandbraun aus. Ich kann es nicht ändern. Das ist die Technik, die uns da im Wege steht.
Naja, solange du dich auf meinen sandbraunen oder senfgelben Pulli und nicht auf meinen furchtbaren grauen Haaransatz konzentrierst, weil der gleich ab 11 Uhr weggefärbt wird, ist mir alles egal.
Aber jetzt eine Rubia, wie wir Spanier sagen, also eine Blondine, richtig?
Also eher weißhaarig, so langsam. Oder meinst du, was ich gleich werde?
Ja, probier das doch mal aus. Das fände ich toll, wenn du mal für eine Zeit eine Blondine wärst.
Jörg, das möchte niemand.
Doch, ich möchte das sehr gerne sehen. Ich finde das toll, weil überleg mal, du wärst dann ja so eine brasilianischartige Blondine.
Jörg, ja? wenn deine liebe Mama, Gott hab sie selig, noch unter uns wäre, die würde sagen, mein Sohn, geht es dir noch gut? Ich meine, als gelernte Friseurin, die würde doch sagen, nein, Frau Theule, nein, bitte.
Das wissen wir nicht.
Doch.
Das wissen wir nicht. Also meine Mutter hat sich selber teilweise die Haare auf eine Art und Weise gefärbt, wo man denkt, naja, da hätte man nochmal drüber nachdenken können. Aber gut, du musst nicht blond werden. Es ist der Neid der Haarlosen. Ich kann da oben nur noch mit Tätowierungen auf dem Kopf kreativ werden.
Wir können auch mit einer Perücke nachhelfen, Jörg.
Ja, ein Fifi, wie meine Mutter dazu gesagt hat. Ein Fifi. Ja, das kommt nicht in Frage.
Denk mal
aber
drüber
gut,
nach.
Reden wir über einen wichtigen Mann.
Ja, Moment. Bevor wir zu diesem wichtigen Mann kommen, habe ich doch hier noch was. Eine Quizfragenkarte. Weil wir sind deswegen auch vorhin Buongiorno, wir sind heute thematisch in Italien. Und ich habe dazu eine Quizfrage. Meine Kinder haben nämlich Trivial Pursuit für sich entdeckt. Es gibt das natürlich in der Familienedition mit einfachen und mitteleinfachen Karten. Und dann war letzte Tage eine Quizfrage. Ich darf sie kurz vorlesen. Also stell dir jetzt die Wer wird Millionär-Musik vor. So. Was heißt Tiramisu ins Deutsche übersetzt? A. Iss mich auf. B. Zieh mich hoch. Oder C. Mach mich platt. Was glaubst du, lieber Jörg?
Zieh mich hoch.
Weißt du das oder glaubst du das?
Ich habe das vom Wort, wenn ich das richtig weiß, und da fällt dir auf, dass ich meine Spanisch-Vokabeln wieder nicht gelernt habe. Ich habe das von tirar, also ziehen, hochziehen, hergeleitet. Aber das ist natürlich absolut fragwürdig, wenn jetzt Leute zuhören, die fließend Spanisch sprechen, denken, ja, genau so heißt das Verb, du Pfosten. Also deswegen, ich glaube, ich habe es nur daher hergeleitet. Aber stimmt es oder ist es falsch, was ich sage?
Das werde ich dir am Ende dieser Folge sagen, was auf der Rückseite dieser Karte steht.
Wenn du schon so gut wie blond bist am Ende.
Ja, genau. Wenn die Strähnchen schon durchgezogen werden. So, vorher.
Ich hatte übrigens, du lachst, ich hatte Strähnchen, weil meine Mutter eben Friseurin war. Ich hatte Strähnchen. Ich sah aus wie so ein Wildschwein, so gefleckt. Das war, das war, Es war überhaupt nicht schön, kann
man sagen. Ich warte bis heute noch auf die Fotos von der Dauerwelle, die deine Mutter dir gemacht hat. Aber wenn ich jetzt so Strähnchen dazu...
Kaum welche. Ich wünsch mir,
kaum heißt nicht nicht, Jörg. Und ich habe noch keins gesehen.
Ja, du Arme. Du
ja, wir finden dich wunderschön, so wie du bist, Jörg.
Ich finde das, ich habe das in so einem Film über Drogenkriminelle in Südamerika, in Mexiko gesehen, dass man sich so Haare nachtätowieren lassen kann. Also so die ganze Kopfhaut einfärben. Ich glaube, das sieht schockierend, aber auch interessant aus. Zumal da, wo unser heutiger Gast wohnt, da muss man ein bisschen härter aussehen, um sich da in der Stadt durchzusetzen. Michael.
Sollen wir den Michael erstmal, hallo lieber Michael.
Ja, hallo Katharina, hallo Jörg.
Michael ist ein Kochcast-Hörer für alle, die uns zuhören und wohnt in der wunderschönen Stadt Gelsenkirchen im Ruhrpott.
Genau, wo es gar nicht so gefährlich ist, wie der Jörg das gerade dargestellt hat.
Ja, ich habe so eine Frau, ich habe in der Fußgängerzone, wo ich weiß, dass das die Referenzfußgängerzone war, lange Zeit, also wenn darüber geurteilt wurde, was kaufen die Deutschen, hat man es tatsächlich in Gelsenkirchen in der Fußgängerzone ausprobiert. Da war ich offen gestanden auf der Suche nach einem Dönerladen, Michael, und dann kam so eine stark tätowierte junge Frau, die hatte eine Kippe im Mund und ging hinter dem Kinderwagen her und sprach mit einer Frau darüber, wann ihr Mann denn wohl aus dem Gefängnis kommt. Und dann dachte ich, hui, das ist ja was los. Aber
da hättest du fast deinen Döner vor Schreck vergessen.
Ja, und wenn man das, ich bin natürlich verzerrt, weil ich bin am Westen Dortmunds aufgewachsen, zwischen Barockschlösschen, Fachwerkbauten, kleinen Flüsschen, wo
wie man Dortmund halt so kennt.
Wie man Dortmund kennt und das ist dann natürlich, da kommt man nach Gelsenkirchen und dann lernt man die raue Großstadt kennen, aber auch lieben, weil ich meine, kaum eine Stadt im Ruhrgebiet hat ein so schönes Rathaus wie Gelsenkirchen.
Wir haben sogar zwei Rathäuser und zwei Einkaufsstraßen.
Sag mal, wo du wohnst, Michael.
Also ich wohne in Gelsenkirchen Buhr, ne? Also nördlich.
Bitte schön.
Im nördlichen Teil von Gelsenkirchen und es gibt den südlichen Teil.
Ich war auf dem, Mensch, wo hat denn mein Kumpel Jörg gewohnt? Der hat so wahnsinnig schön in Gelsenkirchen gewohnt. Da konnte man vom Balkon total weit gucken und da war nur grün. Also das, was Leute von außerhalb, die das Ruhrgebiet nicht kennen, sich überhaupt nicht vorstellen können. Das war wirklich Hammer. Ich meine, ich könnte natürlich meine Freunde enorm schocken, wenn ich sagen würde, ich habe eine Zweitwohnung in Gelsenkirchen, würde ich sofort anfangen, so mir Briefumschläge drucken und alle nach Dortmund schicken. Hallo!
Was natürlich auch mit dem ansässigen Bundesliga-Verein zusammenhängt, dass es durchaus einige deiner Freunde schockieren würde, wenn du von dort.
Ja, wobei die sind im Moment geht's FC Schalke 04 nicht ganz so gut und zwar auf eine Art und Weise, dass man denkt, naja, das muss jetzt nicht sein, weil natürlich lauern wir darauf, auf den Wiederaufstieg von Schalke, weil natürlich, man kann sonst nur die Bayern immer wirklich konsequent hassen. Schalke fehlt, also mir fehlen die, muss ich mal sagen.
Ja, ihr fehlt uns auch. In der Tat.
Ja, aber ich rede jetzt hier so, Michael, wenn das meine Freunde in Dortmund hören, die haben schon mit Entsetzen zur Kenntnis genommen, dass ich bei eurem Meister der Herzenfinale heulen musste, ehrlicherweise, weil ich das so schlecht fand, wir sollen ja hier nicht so starke Sprache benutzen, weil ich das schlecht fand, dass Bayern gewonnen hat und weil ich mir gedacht habe, mein Gott, nach all den Jahren, ne, warum denn nicht? Und dann wurde ich in Dortmund als Waldorfschüler diskriminiert, weil ich für Schalke 04 Tränen vergossen habe, Michael.
Ja, unfassbar. Ich war sogar live dabei gewesen.
Ach du großer Gott.
Das war wirklich dramatisch.
Hast du dann aus Verzweiflung seinerzeit angefangen, diese Ultraläufe zu machen?
Ja. Das war der Grund. Nein.
Aber du hast, weil man muss das mal sagen, ich habe, wenn ich das richtig gesehen habe auf deinem Instagram-Account, 29 Marathonläufe, diverse Ultraläufe. Genau. Vielleicht könntest du diejenigen, die davon noch nicht gehört haben, mal darüber aufklären, was ist ein Ultralauf?
Ein Marathonlauf, der geht über 42,195 Kilometer. Der Ultramarathon, der ist über 50 Kilometer. Musst du quasi Marathonläufe laufen, um für einen Ultramarathon zu trainieren. Und den schönsten Ultramarathon, den ich gemacht hatte, das war, da bin ich ganz alleine gelaufen. Da bin ich nämlich von La, wo ich damals in Münsterland gewohnt hatte, nach Gelsenkirchen gelaufen. Das war auch damals meine Strecke, die ich immer zur Arbeit gefahren bin. Das wollte ich mal zu Fuß ausprobieren. Und das waren dann 85 Kilometer gewesen. Und da bin ich morgens um 7 Uhr gestartet. Bin losgelaufen, musste erstmal wieder zurücklaufen, weil ich die Kaffeemaschine vergessen hatte auszumachen. Und bin dann...
Wahnsinnig.
Und bin dann, wie schon gesagt, 85 Kilometer nach Gelsenkirchen gelaufen. Eigentlich sollte die Strecke nur 80 Kilometer lang sein, aber zwischendurch lag die Katharina weiß das, der Truppenübungsplatz in Dülmen. Und dieses Navi, was ich hatte, das war damals noch nicht so weit entwickelt, hätte mich quer über den Fuppen-Ullungsplatz geschickt. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich war schwarz gekleidet, hatte einen schwarzen Rucksack und eine schwarze Mütze auf und wäre so über den Truppenübungsplatz gelaufen. Was wäre wohl passiert?
Das hätten die Mitarbeitenden der St. Barbara-Kaserne in Dülmen überhaupt nicht gut gefunden.
Ja, wahrscheinlich.
Aber Michael, wenn viele Leute, die das jetzt hören, oder man hört dann häufig, ja, wow, der Michael hat das gemacht, der hat 29 Marathonläufe, was Katharina garantiert gut nachfühlen kann, ist, dass dir so steht das bei der, kann man das bei dir nachlesen, dass man beim Prinzipalmarkt ankommt und gerührt ist, weil man denkt, man, hier habe ich mit zu tun, das ist mir nicht einerlei, diese Stadt, und ich bin jetzt hier hingelaufen. Aber wie geht denn der Anfang? Also wie fängt man an, damit am Ende irgendwann 85 Kilometer stehen können?
Das Credo heißt lange langsam laufen, weil das habe ich dir, Katharina, auch schon mal geschrieben, weil du meintest, du läufst wie eine Schnecke, das stimmt gar nicht. Wenn man lange langsam läuft, ist das so, dass die Fettverbrennung aktiviert wird. Also du hast ja zwei, insgesamt drei Energiearten, aber zwei sind wichtig. Die eine Energieart ist Kohlenhydrate, die ist ungefähr nach 20 Kilometern aufgebraucht und danach schaltet der Körper auf Fettverbrennung um. Das ist ungefähr so, als wenn man mit Diesel fährt. Das Problem ist nur, wenn die Fettverbrennung aktiviert ist, das ist mehr schlecht als recht. Also du kannst so eben noch laufen. Es geht denn vielleicht nicht so ganz so gut dabei. Und wenn du dann diesen Zustand erreicht hast und dann nochmal die letzten 20 Kilometer läufst und dann im Ziel ankommst, dann freust du dich schon mal sehr, so dass du auch schon mal ein Tränchen verdrückst.
Vielleicht sollte ich einfach mal damit anfangen, lange langsam zu laufen. Ja. Wenn man regelmäßig so viel läuft, dann braucht man auch Energie, damit man das auch durchhält.
Ich hab schon was gefunden, Katharina.
Was denn?
Ich habe schon was gefunden, wofür ich die 85 Kilometer laufen würde. Das, weil du ja heute die Cliffhanger so gerne magst, das verrate ich später. Aber habe ich auf Michaels Seite gefunden.
Das können wir dann zum Ende dieser Sendung besprechen, sozusagen. Auf jeden Fall brauchen wir Kohlenhydrate, wir brauchen Energie, und die liefert der Michael heute. Und zwar hast du uns geschrieben, dass du uns gerne das Rezept für Spaghetti Carbonara vorstellen würdest. Dann habe ich im ersten Moment gedacht, ja, wow, toll. Aber, da kommt das große Aber, du hast den Game Changer entdeckt. Erzähl uns doch mal bitte die Geschichte. Sie spielt am Gardasee, wo du mit deinen mittlerweile zwei erwachsenen Kindern im Urlaub warst. Wie kam das überhaupt mit diesen Spaghetti?
Ja, das war so gewesen, wir sind abends immer essen gegangen in einer Trattoria Pizzeria oberhalb von Garda. Und als Pizzaliebhaber haben wir natürlich dann Pizza bestellt, wenn man schon mal an der Pizzaquelle sitzt. Und an jedem Abend hat dann mein Sohnemann Carbonara bestellt und dachte, ja, kommt halt Carbonara. Aber was dann serviert wurde, das war wow. Also hätte ich nicht schon gesessen, hätte ich mich hinsetzen müssen. Das war wirklich der Hammer gewesen. Es war absolut schlotzig, wie man es haben möchte. Es roch total gut. Farblich war das überhaupt nicht mit dem zu vergleichen, was ich vorher halt als Carbonara kannte. Ja, und da dachte ich mir, das musst du mal irgendwann selber machen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe recherchiert, ne? Insbesondere natürlich im Internet, habe mir entsprechende Videos angeguckt, insbesondere italienische Kochvideos. Das ist deswegen ganz lustig, wenn man kein Italienisch kann, das dann zu verstehen. hat aber funktioniert, irgendwann hat man das raus. Und am Ende habe ich dann das ultimative Rezept gefunden bei einem Video, das wurde gedreht in einem ganz fein römischen Restaurant. Nicht verwunderlich, weil die Carbonara ist ja so das quasi Stammessen der Römer. Und ich finde es einfach klasse, dass man mit so wenig Aufwand so ein tolles Essen zaubern kann, weil in so eine Carbonara kommt ja tatsächlich nur ein bisschen italienischer Speck, Spaghetti, Eigelbe, italienischer Hartkäse und ein schwarzer Pfeffer. Aber das wird dann so interessant kombiniert, dass man da wirklich dann ein Geschmackserlebnis auf dem Teller hat, was nebenbei auch noch ganz gut aussieht.
Was ist der Game Changer?
Der Game Changer am Ende ist die Sache mit dem Pfeffer. Also in eine Carbonara kommt ja ein schwarzer Pfeffer, das, glaube ich, wissen einige auch nicht. Und in dieser Pfanne, wo nachher die Carbonara zubereitet wird, da kommt der gemahlene oder gestoßene Pfeffer rein. Der wird dann dort geröstet. Das ist deswegen schon ein Erlebnis, weil danach riecht die ganze Küche wunderbar nach Pfeffer. Und wenn das dann so gut riecht, dann wartet man noch ungefähr so 60, 90 Sekunden und dann sollte der Pfeffer geröstet sein. Dann nimmt man den aus der Pfanne wieder raus, stellt die Pfanne beiseite und da wird dann später die Carbonara zubereitet.
Ich bin ganz glücklich, weil ich ja jetzt, seitdem ich den Auftrag von dir hatte, Jörg, ein Pesto zu machen, besitze ich ja jetzt so einen Steinmörser und dann könnte ich ja diese Pfefferkörner mörsern und Michael dann anrösten.
Genau. Das wäre die beste Methode. Malen, wie schon gesagt, geht auch, aber am besten ist mörsern. Ich weiß nicht warum, aber da kommt das beste Aroma bei rum.
Wir haben doch immer schon darüber nachgedacht, dass dieser Podcast nationale Relevanz bekommen soll. Dass ganz Deutschland uns zuhört. Und jetzt reden wir drei, keiner von uns drei kann richtig Mörser sagen, weil Mörser ist immer bei uns M-Ö-A. Mörser.
Mörser. Das ist doch klar. Ja. Könnte an unseren Ruhrgebietswurzeln liegen. Mörser.
Mörser.
Jörg, möchtest du es korrekt aussprechen?
Ich kann das ja, ich bitte dich. Also ich bin ja genauso gefesselt wie ihr. Ein R ist ein A.
Mörser.
Aber okay, du hast diesen Mörser neu und du freust dich daran, Katharina.
Total. Und ich freue mich jetzt schon darauf, ein paar schwarze Pfefferkörner da rein zu tun und in diesem Mörser diese schwarzen Pfefferkörner zu zerstoßen. Und ich freue mich noch mehr auf das Aroma, was sich dann so ausbreitet, wenn der frisch zerstoßene, gemahlene Pfeffer in der Pfanne vor sich hin röstet. Was ich ganz lustig finde, ich habe schon sehr oft in meinem Leben Spaghetti Carbonara gemacht. Und ich habe bestimmt in 70% der Fälle immer einen Becher Sahne dazu gegossen. Und das ist ja total verkehrt. Da schreien die Italiener ja. Da gehört überhaupt gar keine Sahne rein und das denken trotzdem noch viele, dass man schön Becher Sahne mit Ei und Parmesan und das dann darüber gießen. So machst du es nicht. Sahne kommt in deinem Rezept überhaupt nicht vor.
Nein, auf keinen Fall. Es gibt noch eine Besonderheit, die ich euch dann mal verraten möchte, und zwar der Speck, das ist dann der Guanciale oder der Pancetta, den man nimmt. Der wird dann geschnitten, nicht in Streifen, sondern in Würfel, also ungefähr so groß wie Würfel aus dem Würfelbecher. Das hat jetzt den wesentlichen Vorteil, dass man einen Würfel hat, der auf jeder Seite gleich groß ist. Das heißt, man kann diesen Würfel an 6 Seiten anrüsten.
So, stehst dann, du da mit einem Zentimetermaß neben oder was?
Boah, ein bisschen Augenmaß. Hat der Schalker schon. Nein. Und dann kommt dieser Speck in die Pfanne und da kommt kein Öl dazu. Also da ist genug Fett drin. Das Fett, das wird dann ausgelassen quasi. So, und dann bin ich so verrückt und habe dann diese Kochpinzette. Und dann werden die Würfel auf alle 6 Seiten gedreht. Aber
nein!
Das lohnt sich, weil du hast da wirklich einen Würfel, der auf jeder Seite angeröstet ist. Und das ist ein Traum. Und deswegen empfehle ich ja auch immer, mehr Speck zu rösten, weil während des Röstvorgangs könnte es sein, dass der Speck sich verflüchtigt, indem man mal hier und da einen vernascht.
Ein vernascht.
Die Möglichkeit besteht durchaus, oder Jörg?
Nach 85 Kilometern, Michael, wie viele Portionen Carbonara hast du denn dann reingetan, um die Tanks wieder aufzufüllen?
Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich habe nicht in Carbonara, sondern in Pizza gerechnet. Und das sind genau 12 Stück gewesen, weil ich 12.000 Kalorien verbrannt hatte.
Du hast aber nicht wirklich 12 Pizzen gegessen.
Dann. Nein, natürlich nicht. Das war jetzt nur zumal die Maßeinheit.
Zumal ich eine Spezialität sagen möchte, dass ich weiß, da könnte ich zarter beseitete Freunde hier aus der Hauptstadt mit zu Tode erschrecken, wenn ich ihnen das mal abends servieren würde. Und zwar ist das Michaels Pizza Sausage Kebab. Das habe ich auch auf deiner Seite gefunden. Das kann man nicht mehr als einfache Pizza beschreiben. Das ist eine Pizzasituation, von der man auch eine Woche lang sich ernähren kann. Katharina, das ist wirklich, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ist entzückend. Du hast also, wenn ich das, Michael, kannst du gleich nochmal richtig sagen, was ich gesehen habe, sind ein paar wirklich interessante, aber auch gesunde Grundkomponenten, wie zum Beispiel ein Pizzateig, darauf liegen Pommes, an der Seite ist Krautsalat und dann kommt ganz oben drauf eine höchst interessante Bratwurst. Michael, habe ich das alles? Ja, aber das ist ja nicht alles, kann ja nicht alles sein. Das muss ja aromatisch zusammengehalten werden und so verknüpft werden. Ja. Das heißt, was hast du denn da noch gemacht damit?
Wenn ich ganz ehrlich bin, am Ende war noch Mayonnaise obendrauf.
Ja. Mein Gott. Ja. Ach du meine Güte, hier ist das, ich sehe es gerade. Also wenn ihr mal gucken wollt, bei Instagram RuhrpottLuigi heißt der Michael da. Das ist ja eine neue Maßeinheit. Ich bin eine Pizza Sausage Kebab weit gelaufen. Wahnsinn. Und jetzt wird das auch noch eingerollt. Ich breche zusammen.
Aber ist das, Michael, das würdest du, machst du das für dich dann oder lädst du Leute ein und sagst, ich mache heute mein PSK, wisst ihr schon, Pizza Sausage Kebab, lädst du Leute ein oder guckt, wenn ihr Fußball guckt oder wann gibt's das?
Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal mache ich es tatsächlich für mich alleine. So eine Pizza kann man am zweiten Tag nochmal aufbacken. Ich verteile die Pizzen zum Teil, also meine Follower, die hier in Gelsenkirchen wohnen und Umgebung, die funke ich dann an. Und dann frage ich, ob die Pizza haben möchten. Und dadurch habe ich schon jede Menge Wein verdient, wenn ich denen Pizza vorbeigebracht hatte. Dann habe ich natürlich noch Familie hier wohnen, die auch noch versorgt werden. Zum Teil tupper ich ein, Entschuldigung.
Guck mal, er kennt das Wort.
Ja, sicher, natürlich.
Ich kenne auch Gyrossuppe übrigens.
aber da würde natürlich, wenn man jetzt auf deinen Namen kommt, Michael Ruppert Luigi. Ja. Das heißt, und du hast es ja gerade schon gesagt, also da wäre ja jetzt jeder Italiener stolz auf dich, weil man weiß, der ein oder andere Italiener neigt dazu, ganz apodiktisch zu sagen, ich weiß, eine Freundin, die war in Bologna zum Austauschjahr oder zum Studieren und da hat ihr Freund Bombo natürlich dann gesagt, ob sie überhaupt wüsste, wie man Nudeln macht und dann hat sie nur irgendwie von irgendwas abgewichen, hat sofort gesagt, so geht das doch überhaupt nicht. Und deswegen, als du jetzt vorhin gesagt hast, Pancetta, und das sind ja alle Stichworte genannt worden, die dem italienischen Esser und Koch wichtig sind. Pizza, Sausage, Kebab ist davon ja schon eine deutliche Abweichung, weil das ist ja nicht mehr so pur, wie wir jetzt so eine tolle Tomatensoße für Spaghetti
Napoli. Alle Komponenten vereint, Jörg, alle Komponenten des Glücklichseins. Pizza, genau. Döner, Pommes.
Gibt es italienische Gerichte, wo du genauso streng dran gehst wie an die Carbonara?
An die Pizza. Ja? Also, was ich wirklich gerne mache, ist Pizza. Ich mache im Jahr ungefähr 150 Pizzen. Habe mich dann auch so weit entwickelt, dass ich mir einen Pizzaofen zugelegt habe, der dann so quasi das Zentrum der Küche bildet. Und da muss man sich...
Wie groß ist denn der? Also der ist richtig eingebaut?
Der ist ein italienischer Pizzaofen, den man mobil irgendwo auf die Arbeitsplatte stellen kann. Groß ist der 80 mal 60.
Und wie kriegst du den auf diese große Hitze? Das muss ja sehr heiß werden.
Genau. Das kann er mit dem ganz normalen Hausstrom mit 220 Volt. Und wenn du eine vernünftige Pizza machen willst, also eine sehr gute Pizza machen willst, dann brauchst du 450 bis 500 Grad. Das ist ungefähr die Hitze, die da, wenn man einen Backofen hat, der sich selbst reinigt mit Pyrolyse, das sind diese 500 Grad. Könnt ihr euch dann vorstellen, bei dieser enormen Hitze kann natürlich auch schnell mal das Lebensmittel verbrennen. Und deswegen muss man das üben, ne? Dieses Pizzabacken in so einem Ofen. Aber das Ergebnis wird dann, wenn man es kann, immer wieder fantastisch sein. Weil das sind dann genau diese Pizzen, die man haben möchte, die man auch im Restaurant bekommt. Und das war auch der Grund gewesen, warum ich mir das Pizzabacken angeeignet habe, weil in meinem Umfeld gibt es keine vernünftige Pizzeria. Und dann dachte ich, ja, mach's die mal selber. Ne?
Ja, da könnt ihr euch mal beim Michael inspirieren lassen, bei Ruppert Luigi. Wir haben übrigens aber auf hoffentlich-schmeckts.de auch ein tolles Rezept für einen tollen Pizzateig und eine rucki-zucki kalt zusammengerührte Tomatensoße.
Ich gucke gerade in den Pizzaofen, weil das ist natürlich sehr interessant. Meinst du, Michael, das könnte man auch für, also gibt es das auch für draußen oder muss ich den dann bauen?
Doch, nein. Gibt es.
Also wenn du jetzt diese Top-Pizzen machen möchtest, dann kannst du dir auch wirklich einen für draußen holen. Dann ist es aber wichtig, würde ich mal sagen, dass du auch irgendwie ein Dach hast, weil sobald es regnet und der Regen kommt auf den Pizzaofen, dann ist das für den Ofen nicht gut. Ansonsten, du kannst auch klein anfangen, einfach nur mit einem Pizzastein, den man dann im Backofen legt. Ne? Backofen, der hat um 275 Grad. Das ist schon mal nicht schlecht. Also damit kriegst du schon mal eine schicke Pizza hin. Desto heißer, desto besser. Ne? Oder du kannst auch auf dem Grill machen. Der Grill hat auch, guter Gasgrill, schafft auch 350 Grad.
Aber interessant, ne, Katharina, du hast doch auch schon Pizza gemacht. Hast du auch so einen Ofen wie der Michael?
Nein, ich habe nur einen Backofen. Ich habe das nicht so spannend. Aber ich gucke sehr gerne die Fotos von Michael. Aber ich muss, also meine Pizza mit meinem Teig und meiner Soße und Ananas und Schinken drauf.
Das ist schon wieder diese Sache mit dem Ananas, wo man für in Sizilien gepeitscht wird, wenn man das machen würde.
Ja, ist mir egal, ich mag es halt gerne. So, ich merke schon hier, Jörg, mit dir ist heute eh nichts mehr anzufangen. Michael, den brauchen wir heute gar nicht mehr ansprechen, den Jörg. Der Jörg ist mit Googlen beschäftigt. Pizzaofen für draußen und Wohnung in Gelsenkirchen-Buer.
Ja, aber Michael, hast du das eigentlich jemals überlegt, wenn du sagst, es gibt bei uns hier keine gute Pizzeria? Stell dir mal vor, eine Trattoria, die Ruppert Luigi heißt, da würde ich aber mindestens mindestens einmal hingehen, weil ich mir denken würde, das ist jetzt mal interessant.
Ja, Jörg, das stimmt. Also ich habe ja auch schon ein gewisses Alter. Ne? Mit 57 könnte man sich auch mal vorstellen, so langsam vielleicht mal in Frühpension zu gehen. Und
der Jörg fühlt sich jetzt gerade gar nicht angesprochen.
Er ist doch jünger als ich. Und von daher könnte man sich das vorstellen, irgendwo ein Restaurant zu eröffnen. Oder was viele Insta-Kollegen von mir machen, die haben sich dann so einen Verkaufswagen gekauft und haben dann da mehrere Pizzaöfen eingebaut. Wird das noch vom Gesundheitsamt einmal abgenommen und dann kannst du loslegen. Aber es ist viel Arbeit.
Du meinst so ein Foodtruck dann mehr oder weniger. Man fährt dann von hier nach dort und dann schmeißt man die Öfen an. Das funktioniert auch mobil.
Ja, das funktioniert.
Weil wo kriegt man denn diese Energie her, um die Öfen so heiß zu kriegen dann?
Ja, du hast doch auch die Hähnchengrillwagen, Jörg.
Ja, ich dachte nur, weil wenn du so viel, gut, das ist vielleicht eine falsche Vorstellung. Ich hätte mal gedacht, dass man da mit Koks oder mit
ganz bestimmt, Jörg, mit dem eigenen mobilen Koksofen fährt man da durch die Gegend. So, also, wir werden uns weiter von dir, lieber Michael, inspirieren lassen von deinen leckeren Pizzen und wir werden natürlich deine Spaghetti Carbonara mit dem Game Changer, dem gerösteten Pfeffer, nachmachen. Fotos gibt's natürlich auf hoffentlich-schmeckts.de, da findet ihr auch alle das Rezept. Der Jörg überlegt, nach Gelsenkirchen-Buhr zu ziehen. Und bevor du deine Umzugskartons packst, möchte ich noch hier meine Quizfrage zu Ende führen. Zum Schluss.
Tiramisu.
Ja, die Frage war ja, also die steht hier auf der Karte. Was heißt Tiramisu ins Deutsche übersetzt? Iss mich auf, zieh mich hoch oder mach mich platt? Deine Antwort, lieber Jörg, war?
Zieh mich hoch.
So, und jetzt sage ich dir, was als Lösung auf der Rückseite steht. 25 Meter. Das ist ein Druckfehler.
Das ist ja toll.
Ja, ein Druckfehler bei einer Trivial Pursuit-Karte. Die richtige Antwort lautet aber tatsächlich, du liegst absolut richtig ziemlich hoch.
Ah ja,
was für Tiramisu hier auch. Spring in meinen Mund, spring in meinen Mund. Welches Gericht ist das?
Das ist aus dem Bereich des Erwachsenenfilms und ich finde das schade, dass du das hier zitierst.
Saltimbocca, Jörg, Saltimbocca.
Also natürlich.
Lieber Michael, es war eine große Freude, dich zu Gast in unserem Kochcast zu haben. Wir freuen uns auch darüber, dass du schon viele unserer Rezepte nachgekocht hast und verfolgen das weiter auf Instagram und werden deine Spaghetti Carbonara nachmachen. So.
Ja, vielen Dank.
Du wirst das rote Glühen meines Pizzaofens von Berlin bis nach Gelsenkirchen sehen, Michael. Angeregt durch dich. Vielen Dank, weil damit ich mir endlich auch Pizza Sausage Kebab machen kann.
Wunderbar. Genau. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne, Michael.
Hoffentlich schmeckt's.